ARD Sounds.
Es ist mein Startvorteil im Wettlauf vom Leben. Die Welt gehört denen, die erben.
Zu erben ist ein Startvorteil im Wettlauf des Lebens. Die Welt gehört denen, die erben, haben wir gerade da den Schweizer Filmemacher Simon Baumann sagen gehört. Sein neuer Dokumentarfilm Wir erben setzt sich mit dem auseinander, was ihm seine Eltern mal hinterlassen werden. Materiell, aber auch ideell. Seit gestern läuft dieser vielschichtige, kluge Film auch in deutschen Kinos. Bei uns heute ein Gespräch mit Simon Baumann. Außerdem reden wir auch noch mit dem Kabarettisten Erwin Steinhauer, der in der BR-Serie Himmel, Herrgott, Sakrament als Erzbischof zu sehen ist. Das und mehr am Mikrofon Christoph Leibold.
Ich sehe Acherland. Einsamkeit. Langweilig. Meine Eltern sehen Artenvielfalt. Ökologisch wertvolle Hecken. Sie sehen ihre grüne Insel.
Die Eltern des Schweizer Filmemachers Simon Baumann waren Vorreiter der ökologischen Bewegung, aktiv in der Umweltpolitik ihrer Heimat, bis sie irgendwann ausstiegen und sich in Frankreich als Biobauern niederließen. Dort hat sie der Sohn mit der Kamera besucht für einen Film. Bei einem Streifzug durch Hof und über Felder, eben haben wir die entsprechende Filmpassage gehört, stellt er als Stimme aus dem Off fest, ich fasse den schweizerdeutschen Text mal grob zusammen, er sehe da Ackerland und Arbeit, die Eltern dagegen eine grüne Insel. Denn der Hof ist, wie es zu Anfang des Films heißt, kein Ferienhaus, sondern das Lebenswerk der Eltern. Man könnte auch sagen, ihr Vermächtnis. Denn jetzt, da die Eltern im Rentenalter angekommen sind, stellt sich die Frage, was wird mal passieren mit diesem Hof? Wir erben, heißt der Dokumentarfilm von Simon Baumann. Gestern ist er ins Kino gekommen und ich kann den Filmemacher zum Kulturlebengespräch begrüßen. Herzlich willkommen, Simon Baumann.
Hallo.
In dem Film, da stellen Sie sich die Frage, was das ist, dass Sie da erben von Ihren Eltern, also auch jenseits der Immobilie, was da alles so dranhängt, ob Sie das Erbe überhaupt antreten wollen, rein praktisch, der Hof liegt einsam, weit weg vom aktuellen Lebensmittelpunkt, aber auch ideell. Was war entscheidend dafür, dass Sie gesagt haben, das sind spannende Fragen für einen Film?
Ja, ich wollte bereits ab 2015 einen Film zum Thema Erben umsetzen, weil es damals in der Schweiz eine breitere Debatte zum Thema gab. Es gab eine Initiative, eine Erbschaftssteuerinitiative, und mir wurde klar, das ist ein sehr wichtiges Thema, gerade für meine Generation, die so viel erbt wie keine Generation in der Menschheitsgeschichte vorher. Und ich habe dann Verschiedenes recherchiert, ausprobiert, 5 Jahre lang auf keinen grünen Zweig gekommen, das Projekt wieder in die Schublade gelegt, bis es dann ein Abendessen gab, 2020, im August war das, zusammen mit meinen Eltern und meinem Bruder. Und da haben mir meine Eltern eröffnet, dass sie uns gerne ihren Hof, den sie vor 25 Jahren gekauft haben in Südwestfrankreich, dass sie uns den jetzt dann übergeben wollen.
Also plötzlich ploppt das Thema in der eigenen Familie auf.
Genau.
Sie machen aus Ihrer Skepsis im Film gegenüber den Eltern keinen Hehl. Insbesondere der Vater wird dann nicht müde, die Vorzüge des Landlebens in und mit der Natur zu preisen. Die Mutter wird ein bisschen weniger, sagt aber auch, es wäre sehr schön, wenn das erhalten bliebe. Wie war das denn umgekehrt? Waren Ihre Eltern gleich offen, als Sie drum geworben haben? Lass uns diese Diskussion vor der Kamera führen.
Sie waren offen und erstaunlicherweise ein bisschen gleichgültig. Also gleich da bei diesem Essen habe ich gesagt, wir können reden über diesen Hof und über dieses Erbe, über die Übergabe, aber ich werde das mit der Kamera begleiten, ich mache einen Film darüber. Und ihre spontane Antwort war, ja, wenn du willst, kannst du das machen, das wird niemanden interessieren.
Aber es ist ein sehr interessanter Film geworden und es geht eben auch nicht nur um materielles Erbe, sondern um das, was wir auch mental, gedanklich, ideell erben. Manches davon kann man ablehnen. Bei Charaktereigenschaften, die man von den Eltern hat, ist es schon schwieriger. Was Physiognomie und Körperlichkeit angeht und von den Eltern in einem weiterlebt, da kann man sich gar nicht dagegen wehren. Inwieweit war die Erkenntnis auch, dass man zumindest zum Teil sich gar nicht wehren kann, dagegen ein Erbe anzutreten und seinen Frieden damit machen muss?
Das war für mich sehr interessant, weil als ich begonnen habe mit dem Film, war ich im Kopf sehr beim materiellen Erbe. Ich war auch beim Thema Verteilungsgerechtigkeit, bei diesen gesellschaftlichen Fragen. Und ich habe dann gemerkt, da schwingt noch ganz viel Psychologisches mit. Dinge, die unterschwellig dann mit reinspielen. Auch bei uns war das so oder ist das so. Es ist ja nicht nur ein Hof, eine Immobilie, die jetzt hier vererbt wird, sondern sie steht auch symbolisch für die Ideale meiner Eltern, für ihren politischen Kampf auch, also für ihre Biografie. Und ein Nein von meiner Seite zu diesem Hof ist dann viel mehr als ein Nein zum materiellen Erbe, sondern auch ein Nein zu ihrem Lebenswerk sozusagen.
Und Sie drehen die Erbfrage ja auch um und fragen die Eltern, was habt ihr eigentlich erreicht? Was ist euer Erbe, das wir als Veränderung, vielleicht auch Verbesserung der Gesellschaft euch verdanken? Was haben Sie dabei gelernt über Ihre Eltern?
Also ich habe lange darunter gelitten, dass meine Eltern so exponiert waren in ihrem politischen Leben, und dann jetzt für den Film fand ich das überhaupt nicht ideal, dass die so auffällig waren. Ich hätte viel lieber so eine prototypische Familie gehabt mit einem Einfamilienhaus. Ich fand das schwierig, den Film so zu gestalten, dass das übertragbar ist für die Zuschauerinnen, dann, dass die andocken können und sagen, hey, so, das ist bei uns auch so oder so. Erst mit der Zeit ist mir dann aufgefallen, Moment, ja, die Biografien meiner Eltern, ihr politischer Kampf, da kommt noch ganz viel mit, das ist auch unser gesellschaftliches Erbe. Also beispielsweise
die Anfänge. Also es ist doch übertragbar, Sie nennen es ja auch wir erben und meinen damit nicht nur sich und Ihren Bruder, sondern genau. eben so eine Übertragbarkeit ins Allgemeine.
Genau, da ist beispielsweise sind da die Anfänge der Umweltbewegung mit drin. Da waren meine Eltern früh mit dabei. Die haben in den 80er und 90er Jahren für den Umweltschutz gekämpft. Das waren und sind ihre Ideale, und das ist dann interessant jetzt für den Film, dass es dort auch gewisse Widersprüche bei ihnen selbst gibt. Wenn sie jetzt beispielsweise darauf bestehen, mir und meinem Bruder diesen Hof weiterzugeben, dann stellt sie einen gewissen Widerspruch zu ihrem politischen Ideal von mehr Verteilungsgerechtigkeit.
Das nehme ich gleich noch auf. Vorher noch, Erben macht der Film auch noch klar, ist auch nicht was, was nur zwischen Eltern und Kindern passiert. Das geht über Generationen, und da ist auch wieder das Materielle und das Mentale eng verbunden. Also es macht was mit Menschen, ob sie aus einer Familie kommen, wo Leute was besitzen, was sie vererben können, vielleicht schon über Jahrhunderte, oder ob es eben nie was zu vererben gab. Beides prägt. Welche Dimension hat das, würden Sie sagen?
Das war sehr spannend für mich. Ich habe in der Recherche zum ersten Mal wirklich über die Herkunft meiner Mutter nachgedacht, weil die Herkunft meines Vaters, wir sind auf dem väterlichen Hof aufgewachsen, und die Herkunft meines Vaters, die war immer sehr präsent dort. Mir war klar, das stammt vom Großvater, das stammt vom Urgroßvater und so weiter. Meine Mutter hat wenig über ihre Herkunft gesprochen. Sie stammt aus einer Arbeiterfamilie, aus einer Familie, wo es keinen Boden und Hausbesitz gab seit vielen Generationen. Und das hat diese Familie spürbar geprägt. Die reden anders über Besitz als die Familie meines Vaters. Und das fand ich sehr spannend, dass meine Eltern, dass dort so zwei Welten zusammengekommen sind in diesem Paar, also die bäuerliche Welt und diese Arbeiterwelt.
Was jetzt konkret den Hof, der zu vererben ist, in Frankreich angeht, da wird eben diskutiert, dann verschiedene Optionen. Vererben, verkaufen, verpachten, vielleicht sogar verschenken. Mit Eltern und Bruder diskutieren sie da verschiedene Optionen. Und eigentlich, sagt die Mutter, ist das ja ein Luxusproblem, weil man muss eben erstmal was haben, um was vererben zu können. Und sie sagen dann in ihrem Text, ich erbe Eigentum, Sie haben das schon angesprochen, und ich erbe das Bewusstsein für Gerechtigkeit von meinen Eltern. Und beides passt eigentlich nicht zusammen. Denn Erben, das sei, Zitat, ein Startvorteil im Wettkampf des Lebens. Die Welt gehört denen, die erben. Ja, wie sind Sie denn umgegangen letztlich mit diesem widersprüchlichen Erbe? Kommt man da überhaupt raus?
In meinem Fall nicht. Ich hänge da schon irgendwie drin, gerade weil das auch so verbunden ist mit emotionalen Aspekten. Ich kann nicht Nein sagen wirklich zum politischen Kampf meiner Eltern. Und der Hof steht halt nun mal symbolisch dafür. Jetzt, der Film zeigt den Erbprozess, den materiellen Erbprozess bis zu einem gewissen Punkt. Das ist seither weitergegangen und geht noch weiter.
Also im Film bleibt es offen?
Im Film bleibt es offen, genau.
Aber die Schlüsse im Kopf mit diesem Widersprüchen, den Umgang, da haben Sie ja vielleicht schon einen Schluss für sich gefunden, oder ist das auch noch ein offener Prozess?
In gewisser Weise habe ich mich auch ein bisschen versöhnt mit meinen eigenen Widersprüchen. Ich habe meine politischen Ideale, ich versuche bestmöglich danach zu leben, aber es gibt noch andere Verbindungen, die ich habe zu Menschen, und auch die sind mir wichtig. Also ich habe mich ein bisschen damit abgefunden, damit versöhnt, dass ich kein perfekter Mensch bin.
Wir erben, der sehenswerte Dokumentarfilm von Simon Baumann, läuft seit gestern im Kino. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio.
Danke Ihnen.
Ödipus, die Tragödie des Sophokles, zählt zu den ersten großen Texten der Weltliteratur. Ein König, der unwissentlich den eigenen Vater tötet, die Mutter heiratet und sich im Augenblick der Erkenntnis dieser Vorgänge verzweifelt die Augen aussticht. Sigmund Freud prägte in Anlehnung an den antiken Mythos I den Begriff vom Ödipus-Komplex. Am Münchner Residenztheater kommt die Ödipus-Sage nun in einer neuen Fassung auf die Bühne. Der britische Dramatiker Robert Icke hat diese Aktualisierung geschrieben und sie auch gleich selber inszeniert. Ja, alte Stoffe neu zu fassen, das ist sozusagen Ikes Spezialität. Viel gespielt an deutschen Theatern, zum Beispiel auch am Risi, wird sein Update des Arthur-Schnitzler-Dramas Professor Bernhardi unter dem Titel »Die Ärztin«. Heute Abend nun also der Ödipus von Robert Icke nach Sophokles. Die Titelrolle spielt der Schauspieler Florian von Manteuffel und mit dem hat Nils Beinker über das Stück und über die Zusammenarbeit mit Icke gesprochen.
Meine Kinder, meine Brüder und Schwestern, Sie alle, was wird Ihr Erbe sein?
Es ist wie einst im alten Theben. Die Gesellschaft befindet sich in einer schlimmen Verfassung. Sie ist krank, ebenso das ganze System, wie Ödipus im Video-Eingangsmonolog von Robert Ickes Neubearbeitung der griechischen Tragödie erklärt. Ödipus ist hier aber kein König. Er ist Spitzenkandidat einer jungen politischen Bewegung und tritt an gegen Lüge und Verrohung, will die Wahl an die Spitze des Staates gewinnen. Die Wahrheit ist ihm heilig.
Ganz sicher war das in der politischen Zeit davor eben genau das Gegenteil, dass man sehr viel nicht gesagt hat und nicht die Wahrheit gesagt hat und das Volk belogen hat. Und ja, aus diesem, würde ich sagen, entsteht dann der politische Ödipus.
Florian von Manteuffel spielt diesen politischen Akteur aus unserer Zeit. Getrieben von der Liebe zur Wahrheit will Ödipus am Abend der entscheidenden Wahl und hoffnungsfroh angesichts der Prognosen sich plötzlich auftretenden Rätseln der eigenen Vergangenheit stellen, Licht in das Dunkel der Biografie bringen. Sein bisheriges Leben erfährt dadurch einen gewalthaften Bruch, darunter auch die Beziehung zu seiner Frau.
Diese Liebesgeschichte zu Jokaste ist wirklich eine sehr, sehr glückliche Beziehung eigentlich, eine große Liebe und ein großes Vertrauen und ein tolles Team sind die beiden, die eigentlich alles sehr, sehr gut machen. Und an diesem einen Abend, ja, da kommt halt einiges zum Vorschein und wird den beiden zum Verhängnis.
Wie bei Sophokles werden auch in Robert Ickes Neufassung des Dramas Politik und Privates, Staat und Familiengeschichte unzertrennbar miteinander verwoben. Florian von Manteuffel spielt zum ersten Mal diese Rolle. Den britischen Regisseur und Dramatiker, der vielfach klassische Stoffe neu erzählt, kennt er bereits aus seiner Zeit in Basel. Dort war der Schauspieler vor der Rückkehr in seine Geburtsstadt München engagiert.
Er ist sehr, sehr genau und wahrheitssuchend. Und das gefällt mir außerordentlich gut. Es herrscht eine wunderbare Atmosphäre, die auf Wertschätzung beruht, auf Vertrauen, auf einer professionellen oder ich würde sagen mehr als eine professionelle Freundlichkeit. Und auch seine Assistentin, die ja auch die meiste Zeit mit uns geprobt hat. Mir kommt es so vor, als ob die sich zur Aufgabe stellen, uns als Schauspieler oder Schauspielerin am besten herauszubringen.
Es kann gut sein, dass ich am Ende des heutigen Abends als Laios Nachfolger vor Ihnen stehe, als Erbe seines Vermächtnisses.
Die Erarbeitung einer so großen, vielschichtigen Rolle, die Aneignung, die Interpretation, darf man sich als intensiven Prozess vorstellen. Florian von Manteuffel sagt, so grundlegend dafür sei der auch gemeinsame Weg mit den Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne, etwa mit Barbara Horvath, die Iokaste spielt, Frau und gleichzeitig Mutter des Ödipus. Das einsame Brüten über dem Text liege ihm fern.
Also ich habe wunderbare Partnerinnen und Partner, das ist mal sehr entscheidend, dass man zusammen denkt und dann auch fühlt und ich lasse mich gerne auf die Situation ein. Die kann man verändern, die kann man anschärfen, die Gedanken scharf ziehen. Die Emotionen kommen dann von selber im besten Fall. Ja, also ich würde sagen, es ist ein Zusammenarbeiten, Zusammenspiel von allem Möglichen. Ja.
Welch der schönste Tester
Am Münchner Residenztheater hat Florian von Manteuffel immer wieder Rollen mit einem großen komischen Potenzial übernommen. Beeindruckend etwa sein Wladimir in Warten auf Godot oder auch sein Handwerker Zettel in Shakespeares Sommernachtstraum, der infolge göttlicher Eifersucht in einen Esel verwandelt wird. Ein Bühnentier. Ödipus, so berichtet der Schauspieler, ist angesichts solcher Figuren für ihn auch Neuland.
Ich würde sagen, es ist wirklich mal was anderes, was mich betrifft. Und darauf freue ich mich sehr. Also das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung auch. Ich freue mich auch mal, ein anderes Gesicht oder andere Gesichter zu zeigen als nur den Komödianten. Was heißt nur? Ich liebe Komödie, ich liebe ein Komödiant zu sein, aber es ist mal was anderes und das tut mir auch gut.
Das Eis bricht. Es verschiebt sich etwas. Man hat mir gesagt, dass heute Nacht ein Sturm aufzieht. Das hört sich gut an.
Wahrheit und Lüge, Sehen und Blindheit, Macht und Ohnmacht. Wie die Tragödie des Sophokles kreist auch die Neuerzählung von Robert Icke um existenzielle Fragen des Menschseins. Spannend zu erfahren, wie dieser Ödipus für unsere Zeit das Publikum erreichen wird. Florian von Manteuffel ist neugierig auf die Reaktionen aus dem Zuschauerraum. Das Theater ist für ihn immer auch ein Ort des intensiven Dialogs mit denen, die es besuchen.
Robert Ickes, Ödipus nach Sophokles mit Florian von Manteuffel in der Titelrolle. Ab heute Abend neu auf dem Spielplan des Münchner Residenztheaters. 2006 stand der Schauspieler und Kabarettist Erwin Steinhauer in Molières Tartuffe auf der Bühne. In diesem Komödienklassiker geht es ja bekanntlich um Bigotterie, religiöse Scheinmoral und Heuchelei. Themen also, die auch in der BR-Fernsehserie Himmel, Herrgott, Sakrament von Franz Xaver Bogner immer wieder verhandelt werden. Den Münchner Pfarrer Hans Reiser, der für so eine ganz andere Glaubenspraxis steht, also liberal, weltoffen, nicht verlogen, den spielt Stefan Zinner. Und den Erzbischof Kardinal Georg Brunnenmeier, mit dem es Reiser immer wieder zu tun bekommt, den verkörpert eben Erwin Steinhauer, der auf dem Bildschirm ebenso daheim ist wie auf den Bühnen von Theater und Kabarett. In Staffel 1 der Serie, da bahnte sich eine Liebesbeziehung zwischen Pfarrer Reiser und der alleinerziehenden Mutter Lisa Kirchberger an. In der zweiten Staffel stehen die beiden ganz offen dazu. Und das ist natürlich auch für den Erzbischof, na, sagen wir mal, zumindest eine Herausforderung. Caro Matzko hat sich mit Darsteller Erwin Steinhauer unterhalten und ihm daher als erstes sozusagen die Gretchenfrage gestellt. Wie hältst du es mit der Religion?
Ich habe einen katholischen Hintergrund und ich habe ja lange in meiner Jugend ministriert. Ich war in der Pfarrkirche zu den 14 Nothelfern im Wiener Lichtental zu Hause, habe die ersten Jazzmessen gespielt in dieser Kirche und kenne also den Betrieb innerkirchlich ein bisschen. Außerdem habe ich im Laufe meiner 51-jährigen Laufbahn schon etliche Pfarrer und Bischöfe spielen dürfen. Und ich denke mir, dass das Buch hat mich schon in der ersten Staffel wahnsinnig fasziniert, weil ja die Grundsituation war, dass der Kardinal Brunnenmeier von diesem wunderbaren Pfarrer Reiser gehört hat, dass der am Land, im bayerischen Umland, die Menschen in die Kirchen bringt. Und wenn die Kirche unter etwas leidet, ist es ja der Publikumsschwund. Und er dachte sich, er holt sich diesen jungen, innovativen Pfarrer nach München, um hier wieder mehr Publikumszuspruch zu haben. Und dann prallen plötzlich zwei Generationen aufeinander. Der Kardinal in seinen alten Dogmen verwurzelt und der Pfarrer Reiser, der einen komplett anderen und neuzeitlichen Zugang zu der Religion hat und vor allem zum christlichen Glauben und vieles wörtlich nimmt. Und diese zwei Einstellungen prallen aufeinander und ich will da nichts vorgreifen, aber das ist die spannende Geschichte zwischen den beiden. Irgendwann wird sich der Kardinal sagen, na so wirklich recht ist mir das nicht mehr. Und da müssen wir auch noch bedenken, wenn ich das noch sagen darf, dass ein großer Teil der Pfarrer auf der Welt, der katholischen Pfarrer, schon ganz offen in Beziehungen lebt. Damals hat es noch, in früheren Jahren hat es noch Köchin geheißen. Heute muss es gar nicht mehr die Köchin sein, sondern es ist eine Lebenspartnerin. Ich glaube, der Begriff des Zölibats, der lockert sich und löst sich mit der Zeit etwas auf.
Ja, also die Zeichen stehen ja zumindest so, nicht überall. Bei der katholischen Kirche ist ja eine Weltkirche, aber jetzt sind wir zum Beispiel den Fall von München gerade. Der Kardinal Marx hat im Erzbistum München und Freising gerade immerhin Segnungen für homosexuelle Paare offiziell erlaubt, beziehungsweise die entsprechende Handreichung empfohlen. Geistliche sollen Segnungen ermöglichen oder an andere verweisen. Mit Ihrem Hintergrund, auch weil Sie mir gerade erzählt haben, dass Sie auch in der katholischen Kirche verwurzelt sind, haben Sie den Eindruck, auch in Österreich, bewegt sich die Kirche auf die Menschen zu oder kommt sie einfach nur sehr spät dort an, wo das Leben schon längst ist?
Ich glaube, dass sich in der Kirche etwas bewegt. Oh ja, schon. Es wird offener, es wird liberaler, es werden diese alten Grundsätze diskutiert und neu betrachtet. Und ich finde, es ist leicht auch zu beobachten, dass sich eine neue Generation junger Menschen wieder für den Glauben mehr interessieren. Vielleicht hat es auch mit der schrecklichen Weltlage zu tun, dass das Einzige, was uns nicht enttäuschen kann, ist ja der Glaube. Alles andere kann ja sehr leicht enttäuscht werden, aber der Glaube ist etwas sehr Positives, hat was mit Optimismus zu tun und ohne Optimismus gibt es keine Demokratie, sondern dann bleibt am Ende nur mal die Anarchie über.
Nochmal eine Frage zu Ihrer Figur des Herrn Kardinal Brunnenmeier. Ist er eigentlich ein Gegner der Liebe oder haben Sie ihn eher als Verteidiger der Ordnung begriffen, die Rolle, in die Sie geschlüpft sind?
Er ist natürlich ein Verteidiger der alten Ordnung. Er hat ja familiär auch große Probleme, weil seine Schwester ja auch von ihm was verlangt, was er nicht bereitwillig zugibt. Und der Pfarrer Reiser zwingt ihn dann aber dazu, etwas zu unternehmen, was seinen Grundsätzen vielleicht dann doch ein bisschen widerspricht.
Ich würde ganz gerne noch mit über Ihre Liebe sprechen, zumindest die zur Kabarett, wie man bei euch in Österreich sagt, und Theaterbühne. Ich habe mir Ihre Biografie auch angeschaut und Sie mussten auf Wunsch von Ihrem Papa ja studieren. Ich glaube, Geschichte und Germanistik sind aber immer lieber zum Heurigen gegangen. Und da habe ich eine sehr schöne Geschichte gelesen. Sie haben erzählt, Sie wären so stolz gewesen, als Sie ersten Bühnenauftritte mit Ihrem Spezl hatten, dass Sie die Berufsbezeichnung Kabarettist gern in Ihren Pass reingeschrieben haben wollten. Stimmt es?
Ja, das stimmt, ja. Und dann hat der Polizeibeamte auf dem Amt, wo ich den Pass beantragt habe, mich gefragt, was das ist, ein Kabarettist. Und ich habe darauf gesagt, das ist ein Klammer-Schauspieler. Und dann hat er sich das erklären lassen. Ich kann hinschreiben, Kabarettist, Klammer auf, Schauspieler, Klammer zu, ist ein Klammer-Schauspieler. Das war ihm aber irgendwie vertraut, weil bei uns gibt es ja immer noch den Titel Kammer-Schauspieler. Und er dachte, das muss so was Ähnliches sein wie der große Titel. Der Kammer-Schauspieler ist jetzt der Kleine, der Klammer.
Aber Kollegen von Ihnen beklagen ja auch, dass Sie dem Kabarett abhanden gekommen sind. Sie hatten ja auch den Ruf des Austromasochisten und man hat Sie auch bisweilen in den 70ern als Nestbeschmutzer bezeichnet. Und Sie haben irgendwann gesagt, man kann Kabarett wirklich nur machen, wenn man etwas verändern will. Aber Sie sagten, das Einzige, was sich nur noch bewegt hat ab irgendeinem Punkt, war Ihr Bankkonto.
Das Konto, ja.
Haben Sie deswegen aufgehört, weil Sie das Gefühl hatten, ich kann in meiner Rolle des Kabarettisten nichts mehr wirklich verändern an der Politik?
Es ist ja leider so, dass die Erkenntnis, dass man nichts verändern kann, erst später kommt. Am Anfang ist mir ja wirklich noch durchdrungen, ich bin ja so irgendwie so ein Alt-68er aus dieser Generation, da dachte man, man hat so einen politischen Sendungsauftrag, dass man etwas verändern muss in der Gesellschaft. Aber je älter man wird, umso mehr kommt man drauf, dass die Strukturen so eingefahren sind, dass man nicht so leicht etwas ändern kann. Und wenn man dann eigentlich sagt, wenn man sehen muss, dass zum Beispiel, ich habe aufgehört in den 90er Jahren, dass sich die Art des erfolgreichen Kabarets vollkommen verändert hat, dass es nicht mehr so politisch wird, sondern dass es eher in Richtung Unterhaltung geht, also reine Comedy oder solche Sachen, das hat mich überhaupt nicht mehr interessiert. Und darum kam dann Gott sei Dank auch der Wechsel, als ich gesagt habe, ich will eigentlich auf meine eigentliche Berufung, ich wollte ja eigentlich nie Kabarettist werden, sondern immer nur Schauspieler. Und mich hat ja vor allem das Formale beim Kabarettspielen wahnsinnig interessiert, das Schlüpfen in verschiedene Rollen. Und darum bin ich dann auch wahnsinnig schnell dann ans Burgtheater gekommen, habe dort gespielt und dann hat meine Theater- und meine Filmlaufbahn am Ende des Kabaretts doch mehr Schwung bekommen.
Erwin Steinhauer zu erleben, unter anderem in Himmel, Herrgott, Sakrament. Die beiden letzten Folgen der zweiten Staffel der Serie von Franz Xaver Bogner laufen heute ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen, beide Staffeln. Also 2x6 Folgen finden Sie aber auch in der ARD Mediathek.